Gerade im Blick auf Bibel wird uns öfters mal so gesagt, ja, hey, guck mal, Altes Testament mit diesen ganzen Raubzügen und diesen ganzen Tieropfern. Das ist ja eine Zumutung für jeden Vegetarier, da, was da alles so drin steht. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn, das Tragen von unterschiedlichen Stoffen und so weiter, ja. Aussatz an Häusern. Also ich könnte euch jetzt verschiedene Sachen aufzählen, wo man sagt, gut, sind die Zeiten vorbei, ich lebe nach der Bergpredigt, oder? Aber wenn wir den Text heute lesen, der macht das ein bisschen schwierig. Und gerade Jesus sagt nämlich in der Bergpredigt, wenn nämlich Leute dir sagen, manchmal ja auch in der Politik, ich lebe nach der Bergpredigt, dann ist das ein gewaltiger Anspruch. Nämlich da findest du dann solche Sätze, wie wir die heute Morgen halt eben lesen. Und ich bitte euch einfach mal, die Bergpredigt aufzuschlagen. Es lohnt sich übrigens immer eine Bibel dabei zu haben und es lohnt sich auch, sich Notizen zu machen, weil ich kann mir zum Beispiel sowas alles nicht merken. Ich vergesse dann so eine Predigt auch relativ schnell. Wie gut gibt es die Elektronik heute, kann man schnell mitschreiben. Gut, ich lese euch mal den Text von heute vor aus Matthäus Kapitel 5 ab Vers 17. Da sagt nämlich Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und wenn Jesus vom Gesetz und den Propheten redet, dann redet er von der Tora. Ja? Im Alten Testament könnte man sagen, die fünf Bücher Mose und die ganzen Prophetenbücher. Man könnte eigentlich sagen, das ganze Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und Jota ist das hebräische Yad, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Also Jesus sagt, egal was ihr lest in dem sogenannten Alten Testament, ist eigentlich auch eine völlig falsche Bezeichnung. Jesus hat nie vom Alten Testament geredet. Er hat immer von der Schrift geredet, von der Offenbarung, die Gott gegeben hat. Auch nachher die ganzen Schreiber der Briefe. Also weder ein Buchstabe wird weggenommen, noch heißt es ein Strichlein, also das kleinste Häkchen irgendwo. Und manche reden sogar von den Verzierungen, die da drumherum gemacht worden sind. Also das ist schon richtig krass eigentlich. Und dann heißt es im Vers 19, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wer von euch hat schon mal ein bisschen Probleme gehabt mit diesem Text? Mal ganz ehrlich. Ich denke noch mehr. Oder ihr habt es noch gar nicht gelesen. Also, ich habe mich jetzt nicht gerade gefreut so im Vorfeld über diesen Text, deswegen will ich jetzt gerade nochmal beten, dass Gott da Gnade schenkt. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auch redest, dass du sprichst. Ich danke dir, dass es dein Wort ist. Und es ist cool, wenn man so Vers für Vers durch die Bibel geht, weil da kommt halt eben alles dran. Und so danke ich dir, dass du jetzt zu uns sprichst, zu deiner Gemeinde und dass du uns Aufschluss gibst über das, was du uns hier zu sagen hast. Amen. Wie gesagt, das war im Vorfeld und während ich mich nochmal intensiver damit beschäftigt habe, da ist mir so richtig das Herz aufgegangen. Und ich möchte die nächsten paar Minuten einfach mal damit verbringen, zu erklären, was steht hier überhaupt. Also wenn Jesus zum Beispiel von dem Gesetz spricht, was ist denn das Gesetz? Ich habe eben schon mal gesagt, es ist eigentlich das Alte Testament. Aber in den fünf Büchern Mose, besonders ab dem zweiten Buch Mose, finden wir ganz, ganz viele Dinge. Regeln und Gesetze. Und man kann diese Gesetze eigentlich aufteilen in drei verschiedene Arten von Gesetze. Und das möchte ich euch kurz mal aufzeigen. Wir müssen zum einen unterscheiden zwischen den Moralgesetzen. Die Moralgesetze sind die 10 Gebote. Zählt mal was auf, was sind denn 10 Gebote? Du sollst nicht stehlen, was noch? Ehe brechen, keinen anderen Gott haben und so weiter, ja? Und das sind die 10 Gebote, das ist eigentlich Usus, das ist, gehört dazu. Und da kommt nachher noch die Auslegung, wer das erklärt, was ist das eigentlich? Also da ist ganz klar, Jesus bestätigt das. Wir werden das in den nächsten Wochen sehen, in den nächsten beiden Wochen werden wir übrigens das Thema umtauschen. Da, wo es um Ehe und so weiter geht, das werden wir vorziehen. Und wo es um Töten geht, das machen wir eine Woche später. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Also Jesus sagt, Jesus bestätigt das. Er sagt, ihr sollt nicht töten und setzt noch einen drauf. Jesus sagt sogar, ihr sollt nicht Ehe brechen und setzt noch mal einen drauf. Dann gibt es das bürgerliche Gesetz. Das bürgerliche Gesetz in Israel, das sind jetzt diese ganzen Dinge, die speziell für die Nation Israel gelten. Das siehst du auch, wenn du das liest. Das sind ganz spezielle Anweisungen für Israel. Man muss das halt so sehen, das Volk Israel war von Anfang an Gottes Typus, Gottes Muster, um der Welt zu zeigen, wie lebt ein Volk, dessen König, sage ich mal, Gott ist, also eine Theokratie. Und weil es eine Theokratie war, hat Gott ihnen natürlich das komplette Regelwerk mitgegeben, weltliche Gesetze, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Gesetze. Und da haben wir diese ganzen Regelungen, die tatsächlich ganz speziell für Israel gelten. Das lesen wir dann auch. Und dann gibt es drittens die Zeremonialgesetze. Das fängt dann an im dritten Mose zum Beispiel mit den ganzen Opferungen. Schlachtopfer, Speisopfer, Hebopfer, Schwingopfer, Schuldopfer, Sündopfer und so weiter. Also einen ganzen Haufen. So, und wenn jetzt Jesus sagt, dass er das Gesetz erfüllt hat, dann gilt das natürlich für das Moralgesetz und für das Zeremonialgesetz, weil das bürgerliche Gesetz in erster Linie für Israel war. Also es heißt jetzt hier im Vers 17, schauen wir uns nochmal an, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Okay, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Moralgesetz, 10 Gebote. Jesus hat es erfüllt, weil Jesus war vollkommen. Und Jesus hat alles, was da steht, erfüllt. Er war vollkommen. Und er hat damit gezeigt, dass das Gesetz nicht schlecht ist, sondern gut ist, vollkommen. Paulus ergänzt das nochmal in Römer 7, Vers 12 und sagt, das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Ja? Also, und diese anderen hier, diese Zeremonialgesetze, diese ganzen Opfer, wenn du das liest im Alten Testament, da haben wir auch schon mal drüber gelehrt, wir haben ja durch die 5 Bücher Mose gelehrt, die ganzen Opfer im Alten Testament sind ein Hinweis auf Jesus. Das ist richtig, richtig stark und vielleicht können wir irgendwann nochmal durch Levitikus lernen, 3. Mose. Total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in einem Jahr durch die Bibel liest. Aber diese ganzen Opfer, die sind absolut ein Hinweis auf Jesus. Und natürlich, Jesus kam und hat in sich das erfüllt, weil er das eigentliche Opfer war. Diese ganzen Opferungen im Alten Testament waren nur ein Erinnern, waren nur ein Hinweis, waren nur ein Hinweis darauf, dass jemand kommen wird und das erfüllen wird. Im Hebräer steht, wie kann Blut von Böcken und Stieren Sünde wegnehmen? Es war nur ein Erinnern. Hebräer 10, Vers 3 zum Beispiel. In jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. So sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Also erfüllt, absolut in Jesus. Und natürlich auch die Propheten. Erfüllt in Jesus. Über 300 Prophezeiungen, die ganz gezielt hingingen auf Christus und natürlich auch auf die Zukunft. Für uns und auch für das Volk Israel. Da stehen auch noch viele Verheißungen aus. Da heißt es zum Beispiel im 2. Korinther 1, Vers 20, im Blick auf Jesus, es gibt so viele Verheißungen Gottes. Und in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Also das einfach mal so zur Erklärung. Und in dem Zusammenhang muss man jetzt sagen, gilt das, was Jesus hier im Vers 18 sagt. Im Vers 18 steht jetzt, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das sind jetzt so theologische Wahrheiten. Das ist jetzt nicht gerade so praktisch für deinen Alltag. Und doch, du kannst nämlich sagen, dieses Buch hier, das ist Gottes Wort. Und ich höre immer wieder auch Theologen, gerade Theologen, die sagen, ja, das Buch hier enthält das Wort Gottes, aber man kann das alles nicht so genau nehmen. Jesus sagt, jeder Buchstabe, jede Ü-Strichelchen da, alles ist Wort Gottes. Und das ist echt krass. Und daran darfst du festhalten, lass dir nicht irgendwas anderes erzählen. Wir glauben tatsächlich hier in der Chapel, und vielleicht bist du heute das allererste Mal hier, wir glauben tatsächlich, dass dieses ganze Buch, das da Verlass drauf ist, dass das alles stimmt. Und deswegen lohnt sich das zum Beispiel auch einmal im Jahr durch die Bibel zu lesen. Und jeder Satz hat irgendwie eine Bedeutung. Ich sag mal, selbst diese bürgerlichen Gesetze, die für Israel gelten, oft kannst du da ganz interessante Lektionen für dich rausholen. Wenn es auch gleichzeitig bedeutet, dass du diese Gesetze nicht erfüllen musst. Ja? Die erste Gemeinde bekam das mit. Die haben sich gefragt, die Juden sagten, jetzt müsst ihr all das erfüllen. Und dann sagt Paulus, sie haben dann gebetet, sie haben Gott gesucht. Der Heilige Geist sprach dann und sagte, hey, ihr müsst denen lediglich sagen, enthaltet euch von Götzenopferfleisch, vor Blut, vor Erstickten, vor Unzucht. Und der Rest ist okay, weil diese Gesetze halt für Israel galten. Ich hoffe, das haben wir so ein bisschen verstanden. Die Frage ist jetzt nur, wenn wirklich das alles Gottes Wort ist, auch das Alte Testament, auch die Gebote, was machen wir damit? Das ist ja teilweise recht unbequem und man ist dann manchmal, steht man in der Gefahr, besonders als Lehrer, als Pastor, dass man Dinge halt eher nicht lehrt. Zum Beispiel heißt es dann im Vers 19, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass wir halt eben das am liebsten dann ignorieren. Einfach weglassen, das Ganze. Wenn du mal das beobachtest, Gemeinden, Konferenzen oder YouTubes, Redner und so weiter, dann merkst du, dass man in der Regel über Themen spricht und schmückt die dann irgendwie mit Bibelversen aus. Oder es wird die Bibel gelehrt, aber dann wird halt eben über irgendein Gleichnis gelehrt oder eine Geschichte von Jesus oder Jona zum Beispiel. Ja? Haben wir ja auch letztes Jahr gelehrt. Darf ich halt eben von dem her auch sagen. Aber es bleibt häufig dabei. Es kommt nicht viel mehr, weil man halt da einen Bogen drumherum macht über diese Dinge, die Jesus ab nächster Woche anspricht. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, weil das ist uns eher ein bisschen peinlich. Weil wir wollen da niemand irgendwie zu nahe treten. Und der Grund liegt ganz einfach darin, wir wollen gut leben, als Christen auch. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen frei leben, wir wollen ohne schlechtes Gewissen leben. Und weil die Bibel uns in vielen Dingen da quer kommt, relativieren wir Dinge gern oder ignorieren Dinge gern. Das ist aber der falsche Ansatz. Und ich finde das so krass, wenn Leute sagen, ich lebe nach der Bergpredigt, ich muss dann immer sagen, hey, wow, da hast du einen hohen Anspruch. Weil die Bergpredigt ist eigentlich noch viel krasser, wie das, was teilweise in diesen Geboten steht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht, und ich aber sage euch. Und Jesus haut da nochmal einen drauf. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, es gibt einen festen Maßstab. Und der feste Maßstab ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Und das ist etwas, eine Lektion, die wir heute Morgen mitnehmen sollten. Dieser Maßstab ist unveränderlich. Und wir haben in unserem Leben ständig mit Maßstäben zu tun. Wir haben ja gerade zur Zeit die Olympiade. Und eins, was so richtig rausschillert, war das da. Habt ihr das gesehen? Das war doch richtig der Hammer, oder? Aljona Savchenko und Bruno Massot, das muss ich erst aufschreiben, ich kann mir den Namen schlecht merken hier, die höchste Punktzahl hatten seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren ist es den Deutschen gelungen, die Goldmedaille zu bekommen. Das ist doch richtig cool. Und wisst ihr, bei der Olympiade gibt es halt, natürlich wisst ihr das, gibt es einen Maßstab. Gibt es zum Beispiel einen Weltrekord, einen Maßstab, der ist gesetzt. Und man kann jetzt nicht sagen, die machen da ihre Kapriolen, fallen ein paar Mal hin und so weiter und sagen, so, das ist jetzt der neue Maßstab. Wir sagen jetzt, das war jetzt der Maßstab und wir kriegen die Goldmedaille. Nein, der Maßstab ist extrem hoch. Und diese Leute im Sport, die wollen nicht nur den Maßstab erreichen, sondern übertreffen. Und das hast du im Leben auch. Deswegen haben wir Personenwagen zum Beispiel oder einen Zollstock oder eine Wasserwaage. Es gibt ein festes Maß. Ich kann mich also nicht auf meine Waage stellen und die schlägt dann aus 110 Kilo und ich sage, das ist jetzt der neue Maßstab. Meinst du, würde unserer Gesellschaft vielleicht ab und zu gut tun? Ja, weil der Maßstab in der Gesellschaft, der ist ja kaum einzuhalten, oder? Keine Ahnung, da 90, 60, 90 oder solche Geschichten da. Oder ich lege mir hier ein Band um und sage dann hier 200 Zentimeter, das ist jetzt neuer Maßstab. Wir kennen das in unserer Umwelt und teilweise machen uns die Maßstäbe auch echt zu schaffen, die es gibt. Und teilweise sind die auch falsch gesetzt. Aber gerade wenn es um Moral geht oder um biblische Wahrheiten oder um diese Dinge, die Gott uns weitergibt, da herrscht oft so ein Relativismus. Und da wird das einfach so aufgewegt, geweicht. Da leben wir in so einer Moral der Demoskopie. Was die Mehrheit sagt, das ist okay. Und da passen wir uns halt eben an. Der damalige Kardinal Ratzinger sagte 2005, und das ist richtig echt krass durch die Presse gegangen, und da haben sich viele Leute aufgeregt, es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Lust gelten lässt. Wir haben jedoch einen anderen Maßstab, den Sohn Gottes. Finde ich echt stark, was er da sagt. Die Lösung liegt nicht im Relativismus. Und dann die Bibel halt eben so auslegen, wie man das gerne hätte oder vielleicht ignorieren, sondern die Lösung liegt darin, dass wir Gottes Maßstab anerkennen. Und das lesen wir in Vers 20. Und das ist eigentlich die oberkrasse Aussage von Jesus. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und die Leute sagen, was? Ey, die Pharisäer, das waren doch die Typen, die so krass drauf waren. Es gab ein Sprichwort damals, das sagte, wenn nur zwei Menschen in den Himmel kommen dürfen, dann wäre es ein Schriftgelehrter und ein Pharisäer. Ich meine, wir machen uns ja immer gern lustig über diese Typen, ja, die da immer die komischsten Einstellungen gehabt haben. Aber für die Leute damals war das so ein Hochschauen. Boah, die sind so heilig. Hey, die befolgen die Gebote bis ins Kleinste. Und Jesus sagt, ihr müsst noch besser sein. Und da könnten wir schon irgendwie ein bisschen verzweifeln an der Aussage, oder? Aber darin liegt eine Bedeutung. Er sagt nicht, ihr müsst noch mehr Gesetze erfüllen, sondern er sagte, eure Gerechtigkeit muss dieser Art der Gerechtigkeit, die muss sie übertreffen. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, das wissen wir, die waren nämlich so heilig und so gerecht, dass selbst Gott Sünder war in ihren Augen und den haben sie ans Kreuz geschlagen. Ja? Also irgendwie lagen die daneben. Also das kann ja wohl Jesus nicht gemeint haben. Kennt ihr Simeon den Stylit? Wer hat schon mal was davon gehört? Einer. Matthias. Super. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist jetzt keine Aufnahme. Da gab es damals noch keine Fotos, noch kein Facebook. Das war um das Jahr 400. Simeon der Stylit. Er lebte total isoliert mehrere Jahrzehnte auf einer 18 Meter hohen Plattform auf 2 Quadratmeter als Säulenheiliger. Keine Ahnung, wie die dem Nahrung da hochgebracht haben. Und bereits vorher, bevor er das gemacht hat, stand, kniete er Tag und Nächte lang im Gebet. Einfach, um heilig zu sein, um gerecht zu sein, um Gottes Maßstäbe zu erfüllen. Er ließ sich für 2 Jahre lang bis zur Brust in die Erde eingraben. Er nahm nur einmal wöchentlich Nahrung zu sich. Später begann er das Prinzip des Verharrens, indem er sich mit dem Fuß an einer Stelle angekettet hatte. Und dann endete er, also beziehungsweise dann kam das mit dieser Säule. Ich finde das so krass. Und immer wieder haben Menschen versucht, in der Geschichte hindurch heilig zu sein, noch die Pharisäer und Schriftgelehrten noch zu übertreffen. Dann hat man Kloster gebaut, dann kamen die Mönche. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Man nimmt sich immer mit. Dieser Säulenheilige hatte ein Problem. Er konnte nicht sagen, Simon, du bleibst da unten, ich gehe allein hier hoch. Er hat immer sich mitgenommen mit seinen Gedanken, mit seiner Fantasie, die manchmal mit ihm durchging und was auch immer. Und so war es ja auch bei den Mönchen. Also du schreibst heute immer Kloster und Bier zusammen. Klosterbräu, ja. Da wurde immer Bier gebraut und die durften bis zu 5 Liter Bier trinken am Tag. Teilweise, das ist festgehalten. Also irgendwie merkt man, es funktioniert nicht so ganz richtig. Das mit den Säulenheiligen. Und das Problem ist tatsächlich, und da komme ich wieder auf uns zu sprechen, wenn wir die Gerechtigkeit noch mehr erfüllen wollen und noch mehr, das noch besser und noch genauer alles umsetzen, dann haben wir doch ein Problem. Wir haben immer uns selbst dabei. Es ist nicht die böse Welt um uns herum. Es ist unser eigenes Ich, was uns dann häufig zu schaffen macht. Die Lösung ist eigentlich eine ganz andere. Die Lösung lautet erstens mal das Eingeständnis, dass Gottes Gebote und Maßstab gut sind. Das haben wir eben gehört. Also, es ist gut, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Ehre Vater und Mutter. Aber es ist gleichzeitig das Eingeständnis, ich schaffe es eigentlich nicht. Weil ich schleppe immer mich selbst mit. Und die Lösung lautet dann Erlösung. Ich muss mich nicht abisolieren oder isolieren von der bösen Welt. Funktioniert sowieso nicht, weil ich kann mich nicht isolieren von mich selbst, von mir selbst. Die Lösung liegt auch nicht im Relativieren, dass ich einfach sage, naja, ich meine, das ist ja alles, das ist vergangen, ist ja alles die Gnade Gottes. Sondern die Lösung liegt tatsächlich bei Jesus. Jesus hat gesagt im Vers 17, schaut da nochmal nach, im Vers 17 heißt es, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Ich habe es erfüllt. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn und die Sünde im Fleisch verurteilte. Oder Römer 10, Vers 4. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Boah, ist das so cool, oder? Jeder, der an Jesus glaubt, wird für gerecht erklärt. Ihr sitzt gerade so da. Ich weiß nicht. Okay. Also entweder haben wir es nicht so richtig begriffen oder er sagt, hey, das ist klar, habe ich Indus. Ich bin da so relaxed drin. Aber wirklich zu sagen, ey, du bist gerecht, wenn du an Jesus glaubst. Dieser ganze Krampf, ey, du musst nicht auf die Säule hoch, auf die 18 Meter, auf die 2 Quadratmeter. Du bist in Gottes Augen für gerecht erklärt. Ich finde das so relaxend, so spannend. So, und das ist dann Gnade. Das ist dann Gnade. Und dann kommt der dritte Punkt, Erfüllung. Wir haben eben gehört, Jesus hat gesagt, ich habe es erfüllt. Ich muss es nicht erfüllen. Wisst ihr, das ist, dass ich darf in die Passivität hier reinkommen. Er hat es erfüllt, deswegen muss ich es nicht erfüllen, aber ich darf mich erfüllen lassen. Ich darf mich erfüllen lassen von ihm, von Jesus. Ich darf zu ihm hinkommen und darf sagen, Jesus, ich in meiner Kraft, ich schaffe das nicht. Aber ich komme zu dir und ich bitte dich, erfüll du mich mit deiner Kraft, erfüll du mich mit deiner Gegenwart. Und dann beginnt ein Prozess. Wir packen nämlich häufig die Katze am Schwanz an, wie man das so schön sagt. Wir versuchen, die Gebote zu erfüllen und schaffen es nicht. Und dann beginnt nämlich ein Prozess. Er erfüllt uns und dann möchte ich so leben, wie Jesus das will. Dann sagt Jesus, das Gebot ist, die ganzen Gebote und Gesetze sind erfüllt in dem, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Da passiert nämlich was. Wenn das in mir greift, dann kann ich mich auch selbst annehmen, ja, Selbstannahme wie dich selbst. Und dann gibt Gott mir das, dieses Geschenk, dass ich mich nicht immer um mich selbst drehe und vergleiche und sage, ich bin aber besser, meine Gerechtigkeit ist aber besser und so zum frommen Heuchler werde, sondern das kann dann nach außen gehen. Das ist das ganze Geheimnis. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, Römer 13, 8. Oder Jeremia 31, 33. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und es steht in mir drin. Das steht in mir drin. Und da passiert was. Und so kann ich das leben. Und das ist die Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft. Ja, hier schaut euch diesen Satz nochmal an. Das ist die Gerechtigkeit. Und so kann ich Gottes Wort komplett stehen lassen, alles, was darin steht. Und so kann ich mich von Gottes Wort hinterfragen lassen. Es macht mich nicht kaputt, weil meine Identität nicht in meinen Leistungen ist. Das ist nämlich häufig das Problem, auch bei uns Christen. Da kommt Gott mit seinen Geboten und das macht uns total wahnsinnig und macht uns verrückt. Warum? Weil wir merken, wir werden diesem Gesetz nicht gerecht. Aber wenn ich meinen festen Stand habe auf Christus, wenn der Herr mein Fels ist, wenn er meine Burg ist, wenn er mein Schutz ist, dann kann ich mich hinterfragen lassen, weil es hinterfragt mich nicht in meiner Persönlichkeit, sondern Gott hält mir den Spiegel vor Augen und ich kann wieder zurück zu ihm kommen. Ich kann mich mit seiner Kraft beschenken lassen und er hilft mir dann, in diese Gerechtigkeit hineinzukommen. Das ist Gnade. Ja? Das ist Gnade. Und so müssen wir dann den Rest der Gebote und der Bergpredigt lesen. Zum Beispiel, wir werden nächste Woche lesen, du sollst nicht Ehe brechen. Oder dann die Woche, du sollst nicht töten. Und Jesus macht es deutlich, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber Jesus macht es deutlich. Er sagt, wenn wir das als Buchstabe oder bloße Anweisung lesen, dann werden wir nämlich sagen, okay, ich soll nicht Ehe brechen. Aber ich darf mit einer Frau flirten, weil das steht ja nicht da. Steht ja. Dann sind wir wieder in dieser komischen Gerechtigkeit drin. Oder, okay, ich soll nicht töten, also muss ich jetzt alles dran setzen, dass ich niemand töte. Aber ich darf jemand anders in die Fresse hauen, weil das steht ja nicht da. Oder ihn fertig machen. Nein, der Heilige Geist wird mir schon vorher zeigen, wo ich aufpassen muss. Der erste Schritt wird er mir schon zeigen, Achtung, hier kommst du in eine Gefahr rein oder ich möchte dich schützen davor. Und das ist halt eben dann der springende Punkt. Also, wenn du die Bibel nur als Gesetzbuch liest, wird dich das entweder runterziehen oder wegziehen. Merkt euch diesen Satz mal. Wenn du die Bibel nur als Gesetzbuch siehst, wird dich das entweder runterziehen, die ganze Last, die da drauf liegt, oder es wird dich wegziehen, dass du sagst, ich pack das nicht. Da muss es einen anderen Weg geben. Und das merken sogar deine Mitmenschen, deine Kollegen und deine Familie, wie du das lebst. Letztes Mal haben wir gehört, Salz sein und Licht sein. Die Lösung oder die Erlösung liegt tatsächlich bei Jesus, liegt in seiner Gnade, liegt in seiner Fülle. Und das wirkt in dir wirklich dann auch, ich sag mal, die Lust am Leben. Die Lust an dem, was wirklich dran ist. Die Motivation darf nicht das Gesetz sein, sondern es kommt die Gnade. Ich möchte es anwenden. Ich habe mir Gedanken gemacht, so wie war das in meinem eigenen Leben? Im Blick auf diese Geschichte bin ich mehrmals vom Pferd runtergefallen. Und einmal links runter, einmal rechts runter. Und das kann man auch, das ist eine Gefahr. Also ich bin aufgewachsen im Pietismus. Und da war der Glaube oder die Lehre, ich muss möglichst alle Gebote halten, damit der Daumen Gottes nicht nach unten geht oder nach oben. Kennt ihr das? Ich habe immer dieses Bild vor Augen gehabt, ich muss es so gut wie möglich machen. Schon als Kind, mein Sonderschullehrer, den Spruch habe ich heute noch, der klingelt es heute noch, wenn du so weitermachst, kommst du mitten in die Hölle. Das war meine Motivation. Das war übrigens auch meine Motivation, mich zu bekehren, weil ich da nicht rein wollte. Und das hat einen Lebensstil. Ja? Wenn das ein kleines Kind öfters um die Ohren haust und dann hast du immer diesen Gott, der dann da steht. Kennt ihr das in diesem Film mit Nero, ja, wo der dann steht? So. Das hat mich lange geprägt. Später hatte ich das so satt gehabt, als junger Erwachsener, als Jugendlicher. Ich hatte das so satt, unter diesem Druck zu leben. Ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Das ist doch alles Heuchelei, das bringt doch sowieso nichts. Und dann habe ich mich freigeschwommen, die wilden 80er. Ja? Ich höre heute noch gern 80er. Muss dann aufpassen, dass ich das nicht irgendwie dann wieder in dieses alte Schema reinkomme. Ja? Disco-Soul und dieses ganze Zeugs da. Und das hat mich dahin gebracht, die Gebote einfach zu ignorieren. Obwohl mich das immer dieser Druck hinter mir gehabt hat, aber ich dachte, ich will ja nicht heucheln, es muss doch was anderes geben. Und ich glaube, wenn man diese zwei Dinge nennt, die Lebenserfahrung, da könnte man schon anhalten und vergleichen, wo der ein oder andere vielleicht jetzt noch drin steht. Vielleicht bist du nach wie vor in diesem Ding drin, dass du den Eindruck hast, hier, das ist Gott. und Tendenz geht immer nach unten, weil du weißt, dass du die Gebote nicht erfüllst. Und das erzeugt dermaßen ein schräges Gottesbild, dass du dich durchkämpfst und der Druck, der lud ständig auf dir. Oder du hast irgendwann gesagt, hey, ich schwimme mich frei davon. Es ist doch alles Gnade. Und dann lebst du halt dein Ding. Und manchmal gibt es auch sogar ganze Gemeinden, die da eine Philosophie hinter haben, die sagen, hey, ist doch eigentlich egal. Also relativieren. Auch das ist der falsche Weg. Und jeder merkt das irgendwo, dass das nicht der Fall ist. Bei mir kam dann irgendwann so ein starkes Erlebnis. Gott hat mich in einen Kreis von Leuten geführt und ich wurde echt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war auf einer Missionskonferenz von OM damals gewesen. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Und das hat mir eine völlig neue Identität gegeben. Und das hat mich so geflasht, das hat mich so umgehauen und hat sich echt was Radikales verändert. Aber kurze Zeit später kam ich wieder in diese Lebensstilschiene rein, dass ich mir dann gesagt habe, Gott, jetzt habe ich es begriffen und jetzt werde ich dir beweisen, dass ich das drauf habe. Ich werde in die Mission gehen, wenn du willst. Ich werde Single bleiben, wenn du willst. Ich werde sogar Pastor werden, wenn du willst. Das waren jetzt alles drei keine Traumziele von mir gewesen. Das war so unterstes Level. Da habe ich gesagt, ich mache das alles für dich, Jesus. Ich gebe mein Leben hin und wenn ich brennen muss für dich, solche Geschichten, ja. Mir war aber gar nicht bewusst gewesen, was ich da mache. Das eine Gebet hat Gott zum Glück nicht erfüllt. Ich bin nicht verheiratet. Aber ich bin auch Pastor und ich bin happy da drin. Gott hatte seine Wege damit gehabt, aber ich war selbst im Dienst lange Jahre wieder auf dieser Schiene und ich glaube, da stecken auch viele drin, vielleicht auch hier einige. Du bist erfüllt von Jesus, du lebst mit ihm, aber du hast immer den Eindruck, du musst Gott beweisen und der Welt um dich herum, deinen Arbeitskollegen, dass du ein guter Christ bist. Und wer da kommt und wenn dann einer kommt und sagt, was, du willst ein Christ sein und das zieht mich sowas von runter. Und es legt wieder so eine Last auf mich drauf. Du willst ein guter Vater sein, du willst eine gute Mutter sein, du willst ein guter Angestellter sein, du willst ein guter Mitarbeiter sein. Und wenn dann irgendwas kommt, dann wackelt das wieder in deiner ganzen Identität drin. Und es hat schon wieder so dieses Flair von diesem Ersten. Meine Gerechtigkeit muss besser sein. Und ich kämpfe und ich krampfe und ich mache. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, als Anwendung für das, was wir gerade gehört haben, dass wir wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Nicht diese Katze am Schwanz anpacken, ja, sondern dass wir wieder zu dem Punkt zurückkommen und bei Jesus landen und einfach sehen, dass es diese Gerechtigkeit ist, die größer ist wie alles andere. Das Zauberwort ist nicht Leistung, das Zauberwort ist Gnade. Und da kann ein völlig neuer Prozess beginnen. Und es geht nicht darum zu relativieren, ist doch alles nicht so schlimm. Es geht nicht davon, mich abisolieren. Es geht nicht darum, dass ich Gott was beweisen muss oder den Menschen, sondern ich darf jetzt einfach zu Jesus kommen und sagen, er hat es erfüllt. Das ist die Message, die er uns hier weitergibt. Sein Wort ist gut, seine Maßstäbe sind gut. Aber ich muss jetzt nicht vor diesen Maßstäben stehen und sagen, ich muss das jetzt alles in eigener Kraft schaffen, sondern ich gehe zu Jesus. Lass mich wieder neu von ihm beschenken, vielleicht auch das erste Mal mit seiner Vergebung, mit seiner Wiederherstellung. Ich lasse mich erfüllen mit seiner Kraft. Und dann sage ich so, mit diesem inneren Gesetz, mit dieser inneren Fülle, Gott, leite du mich. So stehe ich morgens auf. Gott, leite du mich in den Tag rein. Und ich muss dir nichts beweisen, Gott. Ich muss meiner Frau nichts beweisen. Ich muss meinen Arbeitskollegen nichts beweisen. Ich muss der City Chapel nichts beweisen. Niemand. Ich möchte nur aus dieser Gnade herausleben. Das ist der springende Punkt. Das ist für mich die Hauptlektion. Hier geht es um Erlösung. Immer wieder Jesus, immer wieder seine Gnade, immer wieder seine Fülle. Und das wirkt in dir, ich darf das mal so sagen, eine Lust am Leben, eine Lust am Glauben, Freiheit. Und dafür möchte ich jetzt beten. Lass uns aufstehen. Herr, ich habe meine Prozesse nochmal durchlaufen in meinem Leben. Und ich muss auch eingestehen, ich bin immer noch an diesem letzten Schritt am Arbeiten, weil ich immer wieder auch merke, dass ich aufgrund von meinem Lebensstil, aufgrund von meiner Prägung, das sitzt so tief, dass ich jedes Mal immer wieder neu sagen muss, Jesus, du bist mein Erlöser. Du bist der, der mir das sagt, ich habe dir vergeben, ich habe dich wiederhergestellt. Du bist mein Kind und nichts und niemand wird mich aus deiner Hand reißen. Und Gott, mein Wunsch ist, dass wir, jeder Einzelne, der hier drin ist im Raum, dich kennengelernt und dich erlebt. Nicht als so ein geistlicher Nero, der da sitzt mit seinem Daumen und der entweder nach oben oder nach unten geht. Herr, es ist tatsächlich so, ohne dich, Jesus, wird der Daumen immer nach unten gehen, weil ich kann es in mir nicht erfüllen. Aber ich danke dir, Jesus, dass du diesen Preis bezahlt hast. Und deswegen, und Jesus, du bist Gott, du bist Gott. Und ich darf jetzt zu dir kommen und mich wieder neu beschenken lassen. Mit deiner Vergebung, mit deiner Erlösung, mit deiner Gnade, mit deinem Ja für mich. Und Herr, es liegt nicht darin, dass ich das alles relativiere, dass ich sage, ist doch egal. Sünde ist Sünde und Sünde bleibt Sünde. Und das hast du aufgezeigt in der Bergpredigt. Aber es liegt darin, dass ich das einfach stehen lasse und zu dir hinkomme. Und ich möchte dich jetzt für diejenigen bitten, die hier sind und diesen Schritt noch nie getan haben, dass sie jetzt einfach zu dir kommen und Vergebung annehmen und neues Leben bekommen. Wenn du das jetzt bist, du kannst einfach zu Jesus jetzt sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich bin müde vom Kämpfen, müde vom Beweisen, dass ich das irgendwie so drauf habe. Und ich lade dich ein in mein Leben und ich möchte dich bitten, vergib du mir meine Schuld. Ich möchte dich einladen in mein Leben, dass du mein Leben neu machst. Ich möchte dich einladen, dass du meine Identität sein darfst. Ich bin müde, meinen Kollegen, meiner Familie, meinen Freunden beweisen zu müssen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich möchte bei dir zur Ruhe kommen. Ich lade dich ein, dass du mein Herr, mein Heiland wirst, in Jesu Namen. Amen. Und ich möchte dich für, Jesus, ich möchte dich bitten für mich und für meine Geschwister hier heute Morgen, die in verschiedenen Kategorien jetzt auch leben. Und ich weiß, hier sind einige, die leben so unter einem Druck. Und eigentlich haben sie ein Gottesbild, was dich als völlig verzerrt hinstellt. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist hier durch die Reihen gehst und dass du uns an die Hand nimmst und wir bei dir zur Ruhe kommen. Dass wir singen in einem Lied, dass wir alle Religiosität ablegen dürfen bei dir. Und Religiosität ist manchmal eine größere Sünde wie alles andere. Und wir dürfen jetzt vor dir hinkommen und dürfen alles ablegen. Und dürfen wie ein Kind in deinen Arm reinlaufen. Und du nimmst uns nicht auf den Arm im übertragenen Sinne, sondern du nimmst uns auf den Arm genauso, wie wir das halt eben mit unseren eigenen Kindern machen. Und du nimmst uns an. Du stellst uns wieder her, Jesus. Ich möchte bei dir wieder neu auftanken und Frieden finden. Vergib mir alles Abkrampfen. Herr, und ich spreche das selbst auch von mir, auch als Pastor. Das beweisen wollen. Das beweisen wollen vor dir auch, dass ich ein guter Pastor bin, dass ich das schon irgendwie mache. Sondern ich komme bei dir, möchte ich zur Ruhe kommen. Und ich möchte dich für meine Geschwister bitten, für uns alle. Erlöse uns ganz neu. Erlöse uns von uns selbst. Und fülle uns mit deinem Heiligen Geist jetzt. Mach das doch zu deinem Gebet jetzt. Formulier das vielleicht mit deinen eigenen Worten. Das ist ein heiliger Moment. Da ist Gott
Und da bist du. Und du stehst jetzt vor diesem Gott. Und er möchte dich wieder neu annehmen. Er möchte dein Bild von ihm korrigieren. Dass du in eine ganz neue Liebesbeziehung hineinfindest. Eine Liebesbeziehung, die noch viel stärker ist, als wie du jemals das Gefühl von Liebe und von Verliebtsein erlebt hast. Das ist das Ziel, wo Gott uns hinbringen will. Und er möchte dich dahin bringen. Zu deiner ersten Liebe. Und wenn diese erste Liebe noch nie so war, dann sei offen dafür und lass dich von ihm beschenken. Lass uns Gott nochmal anbeten. Das ist unser Gott. Und gleich wollen wir von der Liebe des Retters singen. Und darauf hin, dass wir frei sind. Lass uns das einfach mitnehmen und öffne dich jetzt einfach, während wir die Anbetungszeit haben. Und lass Gott an dir dienen, dich verändern. In Jesu Namen.